Wir ergänzen es natürlich durch diverse smarte Features, um vor allem das Thema Brücke zwischen Online- und Offline-Handel immer mehr voranzutreiben. Das ist sicherlich kein neues Thema, aber wir merken, dass immer noch sehr viele da ein Problem haben. Beide Bereiche, der klassische Retail als auch der Onlinehandel, haben alle ihre Vor- und Nachteile. Und wir versuchen mit diversen Features das Ganze eben smart und gewinnbringend zu verknüpfen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Reihe Trendforum Retail. Die Trendforum Retail Akademie versorgt euch mit den heißesten News rund um das Thema Verkaufen, Handeln, Ladenbau, Innovation im Retail und der Stadtentwicklung. Wir haben sehr, sehr viele neue Technologien schon kennenlernen dürfen und heute freuen wir uns ganz besonders, Peter Starr kennenzulernen. Peter Starr ist der Geschäftsführer von Miritz, der CEO, wie man es nennt, und ich bin heute eingeladen beim Peter in Ingolstadt im BRIC, das ist das Gründercenter in Ingolstadt, und wir sprechen heute, wie Miritz Spiegel, wie Smart Mirrors, intelligente Spiegel, den Retail verändern können, wie den Retail aufwerten können. Wir freuen uns natürlich, wenn euch die Themen zusagen, wenn ihr unserem Channel folgt, wenn ihr jeden Donnerstagmorgen schon nach der nächsten Folge geht und dann einfach einschaltet. Und jetzt freue ich mich erstmal auf das Gespräch mit dem Peter. Peter, wie geht's dir?
Hi Markus, mir geht's prima, danke.
Super, sehr, sehr gut. Wir haben auch den Daniel heute mit dabei. Daniel ist der Initiator des Trendforum Retail. Und da will ich auch mal ganz kurz eben nach der Stimmungslage horchen und ob der Daniel schon vertraut ist mit dem Thema Miritz, mit dem Thema Smart Mirrors. Hast du sowas schon mal gesehen, Daniel?
Natürlich habe ich sowas schon gesehen, unter anderem auf Sanitäranlagen. Im B2B-Sektor sieht man das natürlich auch sehr oft. Von daher bin ich natürlich sehr gespannt, was uns Peter Starr erzählt, weil ich glaube, dass dieser Spiegel natürlich auch gerade für den Retail-Bereich, wenn das richtig bespielt wird, ein sehr, sehr spannendes Thema ist, wenn es konnektiv eingebaut ist in das gesamte Netzwerk des jeweiligen Retailers. Von daher, ich freue mich und mir geht es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Passt alles.
Prima, ja, da können wir doch sofort loslegen. Also Peter, wir haben so eine kleine Struktur, da würde ich jetzt einmal so ein bisschen durchgehen wollen und da starten wir doch einfach mit einer Vorstellung. Wer bist du und was macht dich zum Gründer? Wo kommst du her und wie kann es sein, dass du auf einmal Mitarbeiter hast, diese Verantwortung hast und mit so einem innovativen Produkt im Markt stehst?
Danke. Also nur nochmal, mein Name ist Peter Starr, ich bin Co-Founder und CEO von Miritz. Bin eigentlich gelernter Informatiker, habe ganz klassisch eine Ausbildung gemacht bei ProSiebenSat.1 in München unter Föhring. War dann anschließend ein paar Jahre unterwegs im IT-Bereich, habe Consulting gemacht für große deutsche Konzerne und habe mir dann mit Mitte 20 gedacht, ich schiebe nochmal ein Studium hinterher. User Experience Design, nutzerzentrierte Entwicklung, digitale Produkte, super spannend. Und während dieses Studiums ist dann auch die Idee zu Miritz entstanden. Und so kam eines zum anderen und seitdem sind wir auch stetig am Wachsen, haben schon den einen oder anderen Pivot hinter uns und lernen immer mit unseren Kunden und entwickeln auch sehr nutzerzentriert unsere Themen immer weiter. Aktuell, wie du schon angesprochen hast, sehr stark im Retail.
Wie sieht das perfekte Gründerteam aus? Also das ist ja immer so diese Frage. Alleine hättest du es wahrscheinlich nicht komplett gemacht, oder? Du brauchtest schon auch da die richtigen Mitunternehmer an deiner Seite. Also wie hat sich das bei euch halt eben so eingepegelt, dass ihr da sagen konntet, okay, wir sind jetzt so ein Team, was auch so eine Innovation wirklich in den Markt treiben kann. Was brauchtet ihr da? Welche Fähigkeiten, welche Superheldenkräfte habt ihr mit an den Start gebracht, um das Thema jetzt voranzutreiben?
Also ich glaube, im Großen und Ganzen gibt es zwei wesentliche Punkte. Das Allerwichtigste ist, dass einfach jeder Gründer komplett für seine Idee brennen muss. Sonst kommst du nicht durch diese ganzen Höhen und Tiefen. Also die Höhen nimmst du natürlich leichter mit, aber es gibt immer Tiefen bei jeder Gründung. Und man muss einfach Feuer und Flamme für das Thema sein und dabei sein. Das Nächste sind natürlich die Kompetenzen. Wir haben auch geschaut, dass wir uns im Gründerteam sehr gut ergänzen. Es ist unmöglich, dass jeder alles abdeckt. Und wenn man da nicht klug aufgestellt ist, dann, glaube ich, läuft man da sehr schnell auch in Probleme rein. Wir sind drei Gründer. Man kann natürlich zu dritt auch nicht alles abdecken. Drum sucht man sich dann natürlich die ersten Angestellten, Praktikanten, Werkstudenten oder halt auch externe Partner. Man muss nicht immer alles selber machen. Aber ich glaube, so das Thema Kompetenzen, Breitfächern und gleichzeitig die Motivation haben, richtig dafür zu brennen, für die eigene Idee. Das ist das A und O.
Und jetzt bin ich ganz gespannt und ich denke auch die Zuhörer oder auch Zuseher, wir haben unsere Podcasts auch immer auf der Website dann nochmal als Video hinterlegt. Was ist genau Miritz? Was ist eure Idee? Du hast jetzt insgesamt 5 Minuten, das ist relativ lang oder auch kurz, wie man sieht, eure Idee zu erklären. Und uns interessiert natürlich auch immer die praktische Anwendung und was ihr schon so in die Umsetzung gebracht habt. Also, die 5 Minuten laufen ab jetzt.
Also, grob gesagt, grob umrissen, wir entwickeln maßgeschneiderte Smart Mirror-Lösungen für Businesskunden. Maßgeschneidert bedeutet für verschiedene Anwendungsfälle, verschiedene Use Cases, auch einfach hardware-technisch mit verschiedenen Glasoptionen, mit verschiedenen Display-Varianten, externen Sensoren für diverse Branchen. Wir sind gestartet eigentlich relativ flach als Werbemedium. Früher wollten wir nie einen einzigen Spiegel verkaufen, sondern ein eigenes Werbenetzwerk aufbauen, weil wir gemerkt haben, dass Spiegel einfach eine wahnsinnige Aufmerksamkeit erzeugen. Und sind dann über die Jahre hinweg, also uns gibt es jetzt seit nicht ganz 3 Jahren, doch viele Kundengespräche, doch viele Pilotprojekte immer mehr in die Richtung gekommen, dass wir unsere Spiegel eigentlich vielseitig einsetzen können, als einfach nur als Werbemedium. Unsere ersten großen Kunden waren der VfL Wolfsburg, wo wir den kompletten Logen- und VIP-Bereich ausgestattet haben. Die nutzt das Ganze als reine Digital Signage-Plattform. Und uns ist aber bewusst geworden, dass es halt viele Branchen gibt, die sehr spezifische Anforderungen haben, die Probleme und Pains haben, die wir ganz konkret adressieren können und wo wir mit unseren Spiegeln den richtigen Mehrwert schöpfen können. In den letzten Monaten hat sich das rauskristallisiert, dass unser Hauptfokus im Retail sehr gut angesiedelt ist. Es gibt diverse Themen. Wir haben super viel schon gelernt, wissen aber noch lange nicht alles. Und so sind wir immer noch dabei, halt jeden Tag aufs Neue mit jedem Kunden, mit jedem Retailer, den wir wieder irgendwie für uns gewinnen können, neu zu lernen, neu zu schauen, okay, wie können wir für deine individuelle Situation den größten Mehrwert bieten. Und auch der Handel ist ja sehr divers aufgestellt. Nur wenn man denkt, man hat den einen verstanden, heißt das nicht, dass man alles weiß. Und von daher sind wir hier, glaube ich, auch mit unserem dynamischen Team, das ich vorher angesprochen habe, das du auch angesprochen hast, super in der Lage, halt auch super schnell auf die verschiedenen Anforderungen zu reagieren.
Wir haben ja super viele Experten bei uns in der Hörerschaft, die sich auch mit dem Ladenbau auseinandersetzen, die sich mit Konzepten, Store-Konzepten auseinandersetzen oder auch dann der Unternehmenseigner, der die Verantwortung trägt in einem Handelsunternehmen. Und da gibt's immer so diese Frage, was kann so ein Spiegel, was ich sonst nicht könnte? Also was ist so dieses Toolset, was man jetzt dann neu auf die Fläche bringen kann? Da habt ihr, glaube ich, auch schon ganz viel gelernt. Das wäre jetzt nochmal so eine Frage vielleicht dann nochmal zu den einzelnen Merkmalen. Ihr habt ja so 4 oder 5 verschiedene Themen, die der Spiegel bespielen kann. Vielleicht kannst du da noch ein Stück weit drauf eingehen.
Smart Mirror haben als sich als Medium schon einen großen Vorteil gegenüber herkömmlichen Screens. Und zwar hat jeder Mensch psychologisch tief verankertes Bedürfnis, seine eigene Wahrnehmung nach außen hin zu überprüfen. Das führt dazu, dass Menschen automatisch immer in spiegelnde Oberflächen gucken. Es ist für uns also psychologisch schon kaum möglich, an einem Spiegel vorbeizulaufen, ohne zumindest mal kurz einen Blick reinzuwerfen. Und es führt eben dazu, dass halt das Medium Smart Mirror wahnsinnig effizient ist, was Kommunikation angeht. Wir ergänzen es natürlich durch diverse smarte Features, um vor allem das Thema Brücke zwischen Online- und Offline-Handel immer mehr voranzutreiben. Das ist sicherlich kein neues Thema, aber wir merken, dass immer noch sehr viele da ein Problem haben. Beide Bereiche, der klassische Retail als auch der Online-Handel, haben alle ihre Vor- und Nachteile. Und wir versuchen mit diversen Features das Ganze eben smart und gewinnbringend zu verknüpfen. Seien es einfach Brücken vom Store in den Online-Shop, diverse Produktempfehlungen, externe Interaktionsmöglichkeiten über NFC-Scanner, Barcode-Scanner, Tablets, über die ich Produkte anfordern kann und. Funktionen kommen stetig neu dazu. Und ganz wichtig, wir haben eigentlich kein einziges Feature, wo wir uns gedacht haben, boah, das wäre eine coole Sache, die wir bauen, sondern alles ist immer ganz konkret aus Kundengesprächen, aus den Bedürfnissen, aus dem Einzelhandel selbst direkt raus entstanden.
Und was ist so eurer Meinung nach der Hauptneed, der im Moment nicht erfüllt wird auf der Fläche? Ich sehe das oft, wenn ich draußen unterwegs bin, viele schauen sich die Sachen an, checken dann nochmal online, gibt es das nicht irgendwo dann nochmal günstiger oder nehmen den Laden dann auch nur als Beratungsinstanz in Kauf? Oder, oder was sind andere Themen, die vielleicht nochmal das Einkaufserlebnis so zielführend verbessern können durch den Einsatz der Technik, dass das wirklich ein Need ist, der auch durch eure Kunden übertragen wurde?
Du hast einen ganz guten Punkt angesprochen, das ist das Erlebnis. Und das ist nämlich der Punkt, der meiner Meinung nach den Offline vom Onlinehandel unterscheidet. Und das ist auch das Thema, wo der Onlinehandel nie hinterherkommen wird, weil ich einfach Produkte physisch in die Hand nehmen kann etc. Das Ganze spielt ja aber auch natürlich mit den Nachteilen zusammen, dass ich Lagerhaltung habe, ich brauche vielleicht Berater, Personalaufwand etc. Das sind Punkte, wo wir ganz konkret ansetzen. Der Kunde kann sich im Spiegel selber über Produkte informieren, ist vielleicht ein Produkt in meiner Größe nicht mehr verfügbar, kein Problem, ich halte es in den Spiegel, automatischer QR-Code wird generiert, ich bestelle es online im gleichen Laden, vielleicht nicht zu Hause, dann im günstigsten Online-Shop, sondern direkt noch vor Ort. Habe diverse andere Themen, wo ich einfach auch eine emotionale Bindung zwischen dem Endverbraucher und dem Ladenschaff, wo es auch diverse Studien zu diesen Themen gibt, was das dann an Kundenbindung wieder für Auswirkungen hat auf die Preissensitivität, die Wahrnehmung und. Und hier gibt es diverse Anknüpfpunkte.
Wenn man sich überlegt, man ist in so einem Raum, in so einem Einkaufsraum, in so einem Showroom und da hast du dann die verschiedenen Klamotten am Start, dann hast du aber auch die Umkleidekabine. Ich würde so einen Spiegel da eher in der Umkleidekabine verorten, als dann auf der Ladenfläche. Wie sind da eure Erfahrungen? Ist das ein Need, dass man nochmal so was Smartes in der Umkleide hat oder ist es eher so, dass man sagt, ich will Aufmerksamkeit, ich will dieses Erlebnis, diese Verknüpfung digital dann auch einfach erlebbar spüren mit allen anderen zusammen? Weil das ist ja immer so was auch Sensibles, ne? Welche Größe habe ich gerade, was gebe ich da ein oder so. Also vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen was dazu geben, was da für Diskussionen auch am Start war mit euren Kunden.
Das ist sehr divers. Wir haben Lösungen sowohl für den Store selbst als auch für die Umkleiden. Wenn du dich mit zwei Einzelhändlern unterhältst, vermutlich hat jeder eine komplett konträre Meinung dazu. Beides hat Vor- und Nachteile. Im Store kann ich die Grundaufmerksamkeit schaffen. Ich kann die Leute auch erreichen, bevor sie überhaupt konkret ein Produkt probieren wollen. Und ich kann das vor allem auch in Läden spielen, die vielleicht gar nichts mit Umkleiden zu tun haben. Natürlich gibt es auch viele smarte Cases für die Umkleide selbst, sei es die Beratung, die vielleicht stattfindet, Produktempfehlung, aber auch einfach das Thema, hey, mir passt Größe L nicht, ich brauche eine XL-Variante, ich fordere das Ganze einfach nur im Spiegel an, muss nicht wieder auf die Fläche zurück, muss mich wieder umziehen, sondern wir haben einfach eine Lösung, wo dann einfach eine Angestellte kommt, die halt einfach dann das jeweils entsprechende Teil dann einfach bringt. Also das sind natürlich viele smarte Themen, die man in der Umkleide spielen kann. Auf der anderen Seite steht dem natürlich gegenüber, ich müsste dann vermutlich jede oder sehr viele Umkleiden ausstatten. Und ich erreiche die Leute erst dann, wenn sie schon wirklich ein ganz konkretes Kaufinteresse haben und zum Beispiel jetzt ein Kleidungsstück auch anprobieren. Während die halt die anderen Lösungen halt ein bisschen universeller sind. Und wir wissen alle, wie wichtig der erste Eindruck ist. Ich gehe in den Store, der wirkt super spannend, innovativ. Ich fühle mich wohl, ich will Dinge ausprobieren, ich interagiere und das sind zwei schon durchaus auch andere Ansätze, die da gespielt werden.
Da haben wir auch schon einiges so gehört. Also wenn es dann um dieses Thema Erlebnis geht, geht es dann auch gleichzeitig um das Thema, wie lange halte ich mich in so einem Store auf? Wie lang ist dann die Aufenthaltsdauer? Daniel, oder wie war das? Du hattest da ja auch die Zahlen vorliegen. Das hatten wir mit dem Jochen Schmidt diskutiert, von Swarovski, glaube ich, ne? Was das für einen Impact hat, wenn sich die Menschen, wenn sich die Konsumenten länger in einem Store aufhalten?
Der Impact ist ja eigentlich relativ einfach zu erklären. Ich erhöhe im Prinzip mit einer Verdopplung der Aufenthaltsdauer meinen Umsatz um 10%. Das ist ein Erfahrungswert, der sich überall widerspiegelt. So, das kann man auf unterschiedlichste Art und Weise machen. Und ich denke mal, wenn man so diesen, ich hätte einfach mal so eine Frage zu diesem, sind so ein paar Worte auch gefallen. Peter Schaar, du hast ja von Cross- und Upselling gesprochen, Interaktion, Produktscanning und Schnittstelle zum Onlineshop. Für mich stellt sich mal die Frage, weil das ist für viele Händler sehr, sehr wichtig, weil es auch deren KPI ist, mit der sie arbeiten. Also sie müssen im Prinzip mehr Teile pro Kunde verkaufen, sie müssen Upselling betreiben. Wie kann man das konkret mit so einem Spiegel realisieren? Also versuch mir das mal so als Laien zu erklären. Wenn ich vor dem Spiegel stehe und ich habe mir jetzt ein Hemd ausgesucht, kommt dann die Krawatte reingeflogen oder wie sieht das aus?
So in der Art. Es kommt ein bisschen natürlich auf die Technologie im Store selbst an. Wenn die Produkte mit NFC ausgestattet sind, also Near Field Communication, kann der Spiegel beispielsweise auch automatisch erkennen, halt, welches Kleidungsstück du vielleicht direkt schon in Umkleide mit dabei hast. Viele sind allerdings noch ein bisschen analoger unterwegs. Das heißt, da muss der Kunde auch dann tatsächlich irgendwie entweder über ein Kamerasystem oder über einen Barcode-Scanner ein Produkt einscannen, weil er sich entweder selber informieren möchte oder weil er auch ganz bewusst sagt, hey, zeig mir bitte Vorschläge, was passt zu diesem Hemd. Frauen sind hier sehr, sehr stärker interessiert und keine Ahnung, wollen die Handtasche, den passenden Gürtel, das passende Accessoire zum Kleidungsstück. Und das ist dann natürlich sehr einfach, hier auch Anreize zu schaffen, die sonst nur eigentlich durch einen personellen Aufwand entstehen würden. Und das nächste Thema ist halt auch einfach ganz klassisch, habe ich vielleicht das passende Produkt in meiner Größe, in der gewünschten Farbe nicht auf Lager. Lagerhaltung ist sowieso immer auch so ein Thema, wo auch der Handel ein bisschen drunter leidet. Und es geht immer mehr dazu, mehr so zu Showrooms im Einzelhandel auch zu werden, wo vielleicht ich auch nicht mal jedes Produkt in 10 verschiedenen Größen da haben muss. So hat man halt einfach dann die Möglichkeit, dass der Kunde direkt vor Ort einfach im Laden über sein eigenes Gerät das Produkt bestellt, hat es am gleichen Tag noch zu Hause, eben getriggert durch den Spiegel, durch die Interaktion. Und was dann das Ganze am Schluss ein bisschen runder macht, wenn ich den Kunden dazu bekomme, mit seinem eigenen Smartphone zu interagieren, kann ich den danach über Retargeting-Methoden im Social Media auch wieder erreichen. Das heißt, ich kann auch sehr genau auswerten, wer war in meinem Laden, was hat der vielleicht für Produkte gescannt, also weiß schon mal, okay, ist das vielleicht Mann oder Frau, welche Interessen hat der und kann den ganz gezielt auch Wochen später nochmal erreichen.
Da sind schon wieder eine ganze Menge Schlagworte geliefert. Meine Frage vielleicht nochmal vertiefen, weil du davon gesprochen hast, einen Produktscanner zu haben. Das heißt also, ich würde jetzt mich vor den Spiegel stellen und habe meinetwegen eine Jacke an und der Spiegel scannt in dem Moment das Produkt, was ich trage. Oder wie sieht das aus?
Wir haben diverse Lösungen, auch immer basierend auf dem, mit welchem System der Kunde bereits arbeitet. Wir haben Kunden, die haben einfach physisch so Handscanner im Einsatz, wie so ein Pieps an der Kasse, sag ich jetzt mal, beispielsweise in Sneaker-Stores, wo oft auch einfach immer nur ein Schuh an der Wand platziert ist und nicht die Kartons sich auf der Verkaufsfläche stapeln. Da werden die einfach gescannt und er zeigt alle Infos, verfügbare Größen und so weiter am Spiegel an. Wir haben aber auch Kunden, die haben NFC bereits im Einsatz. Das heißt, ich halte das Produkt einfach nur an einer gewissen Stelle im Spiegel und erkennt es. Oder ich habe immer die Möglichkeit, manuell beispielsweise über den Spiegel direkt oder über ein externes Tablet ein Produkt zu suchen oder einfach kurz den Barcode, den EAN-Code in die Kamera zu halten, es wird automatisch erkannt.
Also das mit dem QR-Code verstehe ich. Also ich scanne den QR-Code, kriege die Produktinformation. Mhm. Das mit dem Scanning habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden.
Mit dem NFC-Scanner? Oder was konkret mit dem Scanning?
Ja, wie das bei euch mit dem Scanning abläuft, ich stelle mir das einfach nur so vor, halte ich das Produkt jetzt vor dem Spiegel und er erkennt dann das Produkt und alles, was im Umfeld ist, wird rausgerechnet. Also wie macht ihr das?
Bei NFC ist es im Endeffekt so, wie der Name sagt, das ist Near Field Communication. Das sind kurze Magnetwellen, die quasi ausgestrahlt werden, wie sie zum Beispiel auch für diese Diebstahlsicherung teilweise verwendet werden. Wenn ich durchlaufe und habe das Produkt dabei, ist es nicht gezahlt, fängt es an zu piepsen. Ähnlich funktioniert es beim Spiegel, aber natürlich nur auf sehr kurze Distanz. Das heißt, ich muss dann das Kleidungsstück schon auch irgendwie an den Spiegel halten, 10, 15 Zentimeter direkt davor. Und so kann man dann relativ genau identifizieren, um was es sich handelt. Aber es ist dann natürlich die Voraussetzung, dass der Kunde bereits dieses System im Einsatz hat und das Ganze auch genutzt werden kann. Und im nächsten Schritt geht es dann so weiter, dass im Endeffekt steht hinter jedem Produkt eine Produktnummer, die wird mit dem Warenwirtschaftssystem oder Shopsystem des jeweiligen Stores abgeglichen und dann die Daten direkt live angezapft. Das heißt, man muss nicht irgendwie alle Themen in verschiedenen Systemen einpflegen, jedes Mal, wenn ich ein neues Produkt habe irgendwo, sondern es kommt alles einfach zentral über Schnittstellen und ich habe auch hier dann keinen Aufwand sozusagen.
Dann gehen wir mal so ein bisschen in den praktischen Teil über. Für welche Branchen eignet sich eigentlich dieser Spiegel am ehesten?
Am ehesten ist eine schwere Frage. Prinzipiell kann der Spiegel in diversen Branchen verschiedenste Mehrwerte liefern. Im Retail haben wir im Endeffekt halt dieses Aufmerksamkeitsthema und das sowieso, vor allem im Fashion-Bereich, Spiegel an der Tagesordnung stehen, Modegeschäfte, Spiegel alle 2 Meter gefühlt. Und das ist einfach eine smarte Verknüpfung von diesen Flächen, die man ja eh teuer bezahlt, die einfach gut zu nutzen. Und dann so ein bisschen der Einsatzbereich variiert halt auch wieder stark. Thema, ich habe den Sneaker-Store angesprochen, bei denen ist es an der Tagesordnung, da laufen die Mitarbeiter am Tag 100 Mal ins Lager, wenn ein Kunde einen Schuh probieren möchte und ach, gibt es denn noch die Nummer größer oder gibt es den auch in Blau, gibt es den in Grün. Diese Läufe ins Lager, die werden eigentlich komplett obsolet. Der Kunde kann im Zweifel sogar selbst scannen und hat alle Infos selbst und muss nicht fragen, hey, haben Sie das vielleicht noch irgendwo? Doch, im Blau. Das sind so Themen, wo wir halt einfach ganz konkret ansetzen können. Und da merken wir auch, dass das ein Punkt, wo wir direkt für den Store fühlbar eine große Erleichterung schaffen. Und diese ganzen Daten, die man im Nachhinein erfassen kann, welche Produkte werden gescannt, was ist gefragt, das ist dann mehr so ein bisschen die Metaebene, die dann die großen Händler interessiert, die da wieder aus den Daten sehr viel Mehrwert ziehen können.
Also ich kenne ja dieses Produkt bei 43,5, das ist ein QR-Scanner. Und die haben nach 2 Jahren zu mir gesagt, also die Kunden haben natürlich ein bisschen Zeit gebraucht, sich mit diesem Scanning-System zu beschäftigen. Heute gehen sie aber praktisch in den Laden rein, nehmen sich einen Schuh raus, halten den auf dieses Scanning-Modul. Das ist ja vergleichbar mit dir mit dem Spiegel. Du arbeitest ja, glaube ich, auch mit Sport 2000 zusammen. Dann sehe ich direkt die Verfügbarkeit und alle möglichen Daten, was für mich relevant ist und, die Upselling-Möglichkeiten. Das Witzige bei 43,5 war, 2 Punkte. Die Leute, auch wenn das Produkt vorrätig ist, bestellen sich das lieber nach Hause, weil sie es A nicht tragen wollen und B, weil sie noch irgendwelche Gadgets mitgeschickt bekommen. Und 43,5 hat auch keine Mitarbeiter entlassen, weil sie gesagt haben, ich brauche jetzt meine Mitarbeiter. Also dieses Scanning-System oder bei dir der Spiegel berät den Kunden vollumfassend. Und was machen jetzt meine Mitarbeiter? Die machen Socializing. Das heißt, sie unterhalten sich praktisch mit dem Kunden über diese Sneaker oder Turnschuhe, wie ich sie noch genannt habe. Und da findet natürlich, das ist eine geile Community, dann passt das auch. Ja, genau. Die Bereiche sind mir klar, aber jetzt denke ich mal, ich könnte jetzt mit Lebensmitteln anfangen oder mit Möbeln. Möbelhändler sagt mir immer, ich verkaufe nur das Produkt, was der Kunde tatsächlich vor Ort sieht. Da nutzt mir jetzt im Prinzip Augmented Reality oder ein Spiegel mit Alternativen nichts. Das war so eine Aussage von einem Möbelhändler. Wie agierst du, wenn solche Worte auf dich einpreschen?
Ich glaube, dass jede Branche so ein bisschen anders funktioniert. Und man muss auch schauen, man kann vielleicht nicht immer für jede Branche oder für genau jeden Use Case die 100% perfekte Lösung bieten. In einem Möbelhaus kann ich das voll und ganz verstehen. Ich würde auch keine Couch kaufen, die ich nur auf dem Bild sehe. Da will ich mich draufsetzen, das will ich fühlen, das will ich erleben. Wenn es jetzt aber darum geht, mir vorzustellen, wie verschiedene Farben, verschiedene Stoffe, verschiedene Anbauvarianten für so ein Möbelstück aussehen könnten. Man kennt das ganz klassisch. Ich bin vor kurzem umgezogen. Ich habe da sehr viele Erfahrungen gesammelt. Da liegt dann so ein kleines Mäppchen dabei. Ich kann verschiedene Stoffe zwar anfühlen, aber wie jetzt die ganze Couch irgendwie in dem Stoff, der nochmal 2000 Euro Aufpreis kostet, aussieht, kann ich mir vielleicht schwer vorstellen. Da muss ich selber eine Denkleistung erbringen. Und über ein Medium, wie wir es anbieten, kann ich dem Kunden einfach visuell unterstützen, hier ein bisschen besser sich zurechtzufinden. Möbelhäuser sind aber dann natürlich trotzdem, würde ich sagen, für uns eine schwere Branche, wo es ein bisschen komplex ist. Aber auch das Thema mit dem Online-Bestellen, glaube ich, ist was die Branche auch nicht ganz kalt lässt, beziehungsweise wo sie auch groß profitieren kann. Der Transport, auch wieder von der genannten Couch nach Hause, kann ein richtiger Pain sein. Und ich glaube, das ist auch einfach ein Thema, wo sich der Einzelhandel mittelfristig auch immer mehr hinentwickeln wird. Ich muss nicht immer alles auf Lager haben, der Kunde muss nicht alles mitnehmen. In Zeiten von Same-Day-Delivery teilweise ist es durchaus auch legitim zu bestellen und das bequem nach Hause zu bekommen. Und das sind Systeme, die wir, oder wie soll ich sagen, Bedürfnisse auf der Endverbraucherseite, die wir halt auch einfach hier ganz gut adressieren können.
Ja, das sieht man ja schon an Home24, da haben wir unsere letzte Couch gekauft. Da ist es so gewesen, dass wir wirklich da nur im Showroom waren, uns das angeschaut haben. Da gab es noch eine Erweiterung. Und das Coole war, in dem Showroom gab es dann sofort natürlich nochmal einen Rabattcode. Müllbranche ist ja die Rabattebranche. Da gab es dann gleich nochmal einen Rabattcode mit dazu, den wir sonst im Online-Store gar nicht bekommen hätten. Super Sache. Also ich meine, ich war total happy. Und du kriegst es ja dann eh geliefert. Ja, du nimmst ja keine Couch mit, außer bei anderen Möbel, also wie Ikea beispielsweise, da kannst du ja schon mal dazu kommen. Ne? Mich interessiert jetzt, du sprichst ganz viel von, hier haben wir eine Daten, da haben wir eine API, da können wir noch was einlesen. Ja, das hört sich ja im ersten Schritt alles ganz schön und toll an. Aber ist es denn wirklich so einfach? Weil es müssen ja auf der einen Seite Systeme da sein, auf der anderen Seite müsst ihr euch auch so anpassen können, dass ihr mit den Systemen der Händler was anfangen könnt und dass es dann eine Konnektivität gibt, die Sinn macht. Da müsst ihr eigentlich relativ viel selber bauen. Wie ist da euer Innovationsgrad? Wie ist da halt eben auch euer Produktgrad? Nehmt ihr viel vom Code, der schon draußen in den einzelnen GitHub-Projekten liegt, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also wir sind, was die Softwareentwicklung angeht, sehr gut aufgestellt. Wir arbeiten aktuell an so unserem eigenen Content-Management-System, das ist in der Beta-Phase momentan, wo es darum geht, die Spiegel zentral zu managen, zu verwalten. Was läuft für ein Content, wenn der Spiegel gerade nicht irgendwie vom Kunden durch Interaktion irgendwie spezifische Daten anzeigt? Dann ist es ein klassisches Signage-Medium, auf dem ich einfach meine News, meine Angebote, meine Themen spiele. Und diese Schnittstellen zu den jeweiligen anderen Systemen sind meistens eigentlich relativ simpel aufgebaut. Also fast jeder große Hersteller von irgendeinem Warenwirtschafts- oder Shopsystem hat bereits Schnittstellen, die man anzapfen kann. Und dann ist es im Endeffekt einfach immer nur, Kunde scannt ein Produkt. Das ist dann, man zieht sich daraus eine Produktnummer, schickt die an das System vom Kunden und das liefert dann die gewünschten Daten zurück. Was wir dann letzten Endes machen ist, wir besprechen ganz individuell mit unserem Kunden, also mit dem Händler selbst, welche Daten möchtest du angezeigt haben, was ist da wichtig, wie soll das Layout sein, welche Produktempfehlungen, welche Kategorien and so on. Und dann ist es eigentlich nur noch eine grafische Aufbereitung der Inhalte, die der Kunde in seinem System sowieso schon hat und pflegt. Also das, meistens ist der Aufwand da überraschenderweise sehr gering.
Und wie sieht euer Geschäftsmodell aus? Also reine Hardware-Abverkäufe sind wahrscheinlich nicht so interessant, sondern man schaut ja immer nach der Möglichkeit der Skalierbarkeit über das Thema Software as a Service. Wie seid ihr da aufgestellt?
Momentan ist es so, dass wir die Spiegel natürlich verkaufen. Da haben wir kleine Margen drauf. Interessant ist für uns, wie du angesprochen hast, eigentlich die Softwarelösung. Spiegel gibt es bei uns beim Kaufpreis ab 1.800 Euro, ist unser günstigstes Einstiegsmodell. Und Lizenz je Device liegen wir bei 35 Euro im Monat. Bei großen Stückzahlen etc. verändert sich das Ganze natürlich. Wir haben aber, weil wir auch im Retail ja noch relativ neu sind, also ein Jahr, lernen wir, dass immer mehr in Richtung Leasing und Mieten geht. Auch Ausstattung will immer weniger gekauft werden. Deswegen arbeiten wir da gerade diverse Finanzierungs- und Leasingmodelle aus, um eben halt auch dem Einzelhändler ein bisschen mehr Flexibilität zu geben. Man kann es durchaus ja auch nachvollziehen. Technologisch verändert sich so viel. Da will ich vielleicht in einem Jahr, in zwei Jahren schon wieder das nächste Thema, das nächste Upgrade, die nächste Sensorik haben. Und dann ist das alte Gerät vielleicht noch gar nicht abgeschrieben. Also es ist durchaus auch ein Punkt, wo wir auch am Geschäftsmodell immer wieder noch kleine Änderungen vornehmen und dann auch sehr stark auf den Markt hören, was halt einfach gefordert oder auch inzwischen teilweise gängige Praxis im Bereich ist.
Und wo siehst du die Trends, die sich gerade auch entwickeln? Du sprichst ja auch sehr, sehr viel mit Händlern, mit Retailern, mit Shops, mit Shopbetreibern. Wo geht es gerade so hin? Also ist diese Verknüpfung, die ihr gerade baut, hat immer noch so ein mega Hot Topic, weil diese Technologie ist ja schon relativ alt. Oder was sind so die Sachen, nach denen die sich auch so ein bisschen sehen? Wir haben darüber gesprochen, dass die Verweildauer da eine der wichtigsten KPIs ist und immer auch schon gewesen ist, aber jetzt wahrscheinlich sind sie sich noch ein bisschen intensiviert, da ja dieses Zeitmanagement der Leute halt eben sehr, sehr viel enger gefasst ist. Aber vielleicht hast du auch aus den Anforderungen, die ihr bekommt, vielleicht da nochmal so ein paar Themen, über die wir noch sprechen können.
Sicherlich, also das Nutzererlebnis ist und bleibt vermutlich die Priorität Nummer 1 im Einzelhandel. Ganz konkret, wir haben aktuell einen Kunden in der Schweiz, der nutzt das Thema schon ähnlich, wie du angesprochen hast, mehr als Showroom. Also der hat physische Filialen, kommt überwiegend eigentlich aus dem Onlinehandel und ist aber mietpreistechnisch, wie soll ich sagen, schon ein bisschen eingeschränkt. Das heißt, er hat kein Geld für große Lagerfläche etc., sondern macht im Endeffekt jetzt mehrere kleine Pop-up-Stores, wo Produkte nur einmal verfügbar sind und im Endeffekt eigentlich der Kunde nur zum Ausprobieren kommt. Und das ist, glaube ich, ein sehr großer Trend. Weniger Lagerhaltung, alles ein bisschen minimalistischer und einfach voll auf Erlebnis setzen. Und der zweite Punkt ist, wo wir merken, ja, Onlinehandel, Digitalisierung ist nichts Neues, aber wir haben sehr viele Kunden, die das noch sehr getrennt betrachten. Die betreiben den Onlineshop und den Laden. Und zwischendrin gibt es eigentlich nichts. Und es ergänzt sich nicht. Also der Kunde, der online auf der Webseite ist, wird nicht mal darauf hingewiesen, dass es vielleicht auch in seiner Stadt physisch kaufen könnte oder ausprobieren könnte. Auf der anderen Seite Produkte, die im Store vielleicht irgendwie mangelnd beschrieben sind, hervorgehoben sind, wo Infos fehlen, wo das Produkt auch richtig in Szene gesetzt werden könnte durch die Inhalte, die online schon existieren, ist oft halt einfach das Thema, das smart zu verknüpfen und vor allem mit möglichst wenig Aufwand zu verknüpfen. Und das ist das, wo der Trend hingeht. Automatisierung, smarte Verknüpfung von Daten und Mehrwerte schaffen, ohne gleichzeitig neuen Mehraufwand zu generieren.
Naja, ich meine, da redest du von Content.
Ne? Content, ich mein, ganz konkret Content.
Genau, und wir wissen alle, Content ist so das, wo am meisten Zeit reingeht, wo du wirklich dann alles dann nochmal fünfmal hin und her konvertieren musst, damit es dann irgendwie auch dann auf so eine Lösung passt. Du musst dir dann auch konzeptionell viele, viele Ideen einfallen lassen. Wie unterstützt ihr da auch eure Anwender, die dann halt in dem B2B-Geschäft vor euch stehen und sagen, hey, was können wir denn da wirklich machen?
Das ist ein sehr guter Ansatz, Markus. Also zum einen sind wir halt auch contenttechnisch gut aufgestellt. Wir haben auch Mediengestalter, Designer im Team, die auch immer für Kunden unterstützen, was die Aufbereitung vom Content angeht. Ansonsten denke ich, haben wir hier aber einen relativ guten Ansatz, indem wir sagen, Inhalte, die auf dem Spiegel laufen, wenn der Kunde gerade nicht interagiert, also in einer Signage-Phase nennen wir das Ganze, hier kann man relativ guten und aufwendigen Content auch mal produzieren, den auch ausspielen, 3D-Modelle, Animationen, die sich bewegen etc. Hier steckt man auch mal ein bisschen Zeit rein. Und alles, was dann den Content angeht, wenn der Kunde ein Produkt scannt etc. Das sind in der Regel alles Bilder, Videos, die schon aus dem Onlineshop kommen. Wir ziehen auch mal Daten irgendwie aus den Social-Media-Kanälen, die wir anzeigen können, dass Content, der schon existiert, der an anderen Stellen bereits verwendet wird, gut eingesetzt wird. Und für die Zeit, in der der Spiegel, sag ich jetzt mal, vor sich hinläuft und erstmal die Aufmerksamkeit erzeugen soll, da macht man dann ein paar Kniffe, schaut man, dass man besonders spannende Hologrammeffekte etc. hinbekommt. Ist an sich auch kein super komplexes Thema, aber wir haben über die Jahre einfach auch viel Know-how gesammelt, das wir dann auch mit unseren Kunden teilen oder, wenn gewünscht, auch direkt mit unterstützen.
Ja, macht ja total Sinn. Also, weil da sind viele dann immer so, da brauche ich dann wieder eine Agentur. Aber, das habe ich auch gelernt, in euer System kann man eigentlich fast alles auch an Dateiformaten dann sichtbar machen. Ne?
Richtig, also wir haben auch Kunden, die überraschenderweise mit PowerPoint wahnsinnig tolle Animationsslides exportieren, die dann auch einfach im Spiegel nutzen. Und im ersten Schritt fällt dir gar nicht auf, ob das jetzt irgendwie jemand aus der Marketingabteilung oder vielleicht sogar in einem kleineren Laden der bewanderte Geschäftsführer oder Store-Manager selber gezaubert hat. Es muss nicht immer absolut High-End sein und ich glaube, der Mix macht das Ganze. Wenn ich zwischendrin irgendwelche einfach nur eine fancy Logo-Animation habe, die irgendwie mein Store präsentiert, die ein bisschen aufwendig gemacht ist und das Ganze dann einfach mit Inhalten mische, die relativ simpel sind, die ich selbst erstellen kann oder die ich vielleicht schon irgendwo habe für andere Kanäle, für mein Newsletter, für einen Flyer, dann kann man hier auch mit wenig Aufwand echt gute Ergebnisse erzielen.
Cool. Ich glaube, ich hätte mal dazu eine Frage. Ich bin ja immer der analoge Mensch, der so leicht wie möglich braucht. Habe ich das richtig verstanden, dass ihr eine perfekte Toolbox habt, wo ich dann meine Inhalte oder wo praktisch jeder Normalsterbliche die Inhalte dort einstellen kann mit verschiedenen Varianten?
Genau, richtig. Also prinzipiell unterstützen wir alle gängigen Dateiformate. Wenn ihr irgendwelche fertigen Videos habt oder auch einfach irgendwelche Bilder, PDFs, PowerPoints, kann man alles einfach Drag-and-Drop bei uns hochladen, wird angezeigt. Über unser System kann man mit wenigsten Mausklicks steuern, was läuft wann wo, auch auf diverse Standorte rund um die Welt verteilt, das ist gar kein Problem. Und das kann absolut jeder managen.
dann kann man das ja eigentlich auch perfekt in seinem eigenen, also IoT, ne, schön zu Hause, dann kann ich das ja auch schön zu Hause bei mir einsetzen im Badezimmer und kann morgens den Kindern schon ihren Tagesablauf per Befehl mal rüber transportieren, oder?
Durchaus. Es gibt auch diverse Anbieter für Smart Mirror im B2C-Bereich. Da hat sich auch in den letzten Jahren sehr viel getan. Wir sind aber davon überzeugt, dass wir im B2B-Bereich bedeutenden Mehrwert liefern können. Zu Hause, ja, ich sehe Verkehr, Wetter, vielleicht meine E-Mails. Die habe ich auf meinem Smartphone 1:1 auch. Das ist eine spannende Sache, verstehe mich nicht falsch, aber das ist eigentlich aus meiner Sicht mehr ein cooles Gadget. Und mit diversen Funktionen kann man im Business-Bereich aber wirklich halt auch Mehrwert stiften, der entweder in Umsatz endet oder in Kostenersparnis und so weiter. Und deswegen ist für uns eigentlich der Badezimmerfall für zu Hause weniger interessant und wir konzentrieren uns rein auf die Business-Schiene.
Ja, also wo ich da noch ganz gerne nachhaken möchte, ist, das Kundenfeedback ist ja auf der einen Seite so ein bisschen schöngeistig. Boah, jetzt sieht's echt viel cooler aus, mein Produkt und so. Das gefällt mir ganz gut, aber dann kommt der den Budgetplan vor sich hat und sieht er denn da auch schon erste Anzeichen, dass mehr abverkauft wird oder unter weniger Aufwand abverkauft wird? Also ihr habt ja schon ein paar Cases dann auch wirklich auf der realen Verkaufsfläche laufen. Ist da wirklich ein Increase sichtbar?
Also wo es am einfachsten zu bewerten ist, ist einfach das Thema Aufwandsreduzierung. Die vorher bereits erwähnten Sneaker-Stores, wir haben da aktuell 3 Kunden in dem Sektor, die sparen sich halt wirklich die Lagergänge und das ist halt fürs Personal ein wahnsinniger Vorteil und natürlich dann auch, hat direkt einen Einfluss auf das Kundenerlebnis, weil der Kunde steht ja sonst in der Praxis auf der Ladenfläche und wartet, bis der Berater wieder aus dem Lager zurückkommt. Also das ist natürlich ein großes Thema. Auf der anderen Seite hat vor kurzem der Wirtschaftszweig der Universität Ingolstadt-Eichstätt sich mit dem Thema befasst und hat hier diverse Studien durchgeführt. Und da waren eben auch unsere Smart Mirror Teil mit dieser Erhebung. Und da kamen ganz spannende Ergebnisse raus, wie sich das Ganze auf die Preissensitivität per se auswirkt. Also die Menschen waren viel weniger low-budget-orientiert oder haben sich weniger auf die Angebote konzentriert. Hat eine höhere Intention of Return etc. Da wird es in Kürze auch tolle Ergebnisse werden, die veröffentlicht werden, aber da kann ich im Augenblick noch nicht so viel vorausgreifen.
Mega spannend. Jetzt haben wir aber das Thema, wir haben super viel über Erlebnis gesprochen, wir haben darüber gesprochen, welche Möglichkeiten es gibt, das Einkaufserlebnis da noch einfacher zu gestalten, den Aufwand zu reduzieren, hier dann erweiterte Produktinformationen zu haben, online dann im Store zu kaufen. Aber was macht ihr als Unternehmen, wenn wir in so einem Corona-Lockdown sind? Was sind da eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt? War das für viele Unternehmen dann auch eine Vorbereitung auf die sich wieder öffnen und sich mit neuen Themen wie eurem Thema dann auch für die Fläche zu befassen? Oder ist es eher so, dass ihr gesagt habt, ach, jetzt verkaufen wir eh nichts, wir konzentrieren uns mal ganz auf unser Backend. Peter, vielleicht magst du uns da noch so ein paar Insights liefern aus eurer Company.
Okay. Corona, glaube ich, hat alle getroffen. Ich habe persönlich das Gefühl, und es spiegelt sich auch immer wieder in den Gesprächen mit unseren Kunden wieder, dass diejenigen am meisten leiden, die diesen Schritt in die digitale Welt nicht schaffen oder auch hier keine smarten Brücken schlagen. Also kurz gesagt, diejenigen, die sich so ein bisschen im Fortschritt verweigern, sind die, wo am stärksten verlieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass auch in einem Startup da Kompetenzen frei werden. Weniger, was jetzt das Thema Sales angeht oder Rückschritte in den Verkaufszahlen, sondern mehr, es gibt keine Messen, die stattfinden, man hat weniger physische Events und da werden natürlich durchaus Kapazitäten frei, die man dann anders einsetzen kann. Auf der anderen Seite freuen wir uns richtig drauf, wenn es wieder physisch losgeht, dann im Oktober, auch bei euch in Frankfurt. Und das ist auch was, das wir bei unseren Kunden sehr stark gemerkt haben, als die Lockerungen wieder kamen, als die Leute wieder in die Geschäfte gekommen sind. Das ist quasi eine große Erleichterung dann auch, wenn man vielleicht den Kontakt auch über ein digitales Medium ein bisschen reduzieren kann. Auf der anderen Seite, wie soll ich sagen, die viele sind natürlich erst einmal so ein bisschen auf den Sparkurs gegangen und haben gesagt, oh, neue Investitionen, große Investitionen, jetzt gerade vielleicht nicht, aber es gibt fast genauso viele Leute, die 180 Grad das andere sind, die mehr so den Ansatz haben, wenn es wieder richtig losgeht, wollen wir ganz vorne mit dabei sein. Und das sind natürlich die Leute, die Kunden, die auch mal mit einem Startup zusammenarbeiten, die sagen, Beta-Software, die nicht sagen, oh, Beta-Software ist vielleicht nicht ausgereicht, sondern die sagen, boah, da kann ich mich mit einbringen, da kann ich sagen, ich hätte gern noch diese zwei Funktionen, wie schaut's aus, können wir das nicht ein bisschen anders lösen? Und ich glaube, dass auch die Leute, die so innovativ denken und immer vorne mit dabei sein wollen, dass die über kurz oder lang auch einfach das die Gewinner der Krise sein werden, sofern es in so einem Thema einen Gewinner geben kann.
Danke dir auch für diese Insights. Peter, ich glaube, wir haben dein Produkt jetzt sehr, sehr gut kennengelernt. Wir haben eure Firma sehr gut kennengelernt und dich natürlich auch. Und ich würde unseren heutigen Podcast damit dann auch abschließen wollen. Wir sind ja wieder haarscharf an unserem Zeitbudget. Sind wir gerade dran. Daniel, hast du noch ein paar Worte, die du mit uns teilen möchtest?
Na, immer gerne. Ich fand es spannend, wie Peter Stadi das erwähnt hat mit dem Schweizer Projekt, weil Downsizing, wie man so schön sagt, ist ein Riesenthema. Also es geht um Flächenveränderungen im Einzelhandel und das bespielt ja natürlich mit eurem Spiegel wunderbar. Und auch das Verwenden von den neuen KPIs, die notwendig sind, wie unter anderem die Verweildauer, Cross- und Upselling-Möglichkeiten, die daraus entstehen, ist eigentlich selbsterklärend. Ich mache mir da also keine Sorgen, dass ihr den Markt entsprechend durchflutet. Die Frage, die noch offen war für mich, war Lebensmitteleinzelhandel, aber das können wir dann, da bin ich sehr gespannt, auf unserem Trendforum ja mal klären. Hier vielleicht auch dazu, wir werden am Vortag ein super Space haben. Ist noch eine Baustelle, aber wir werden das auch baustellentechnisch perfekt aufbauen und unter anderem auch Merz die Möglichkeit geben, ihr Produkt zu zeigen. Ich bin wirklich gespannt, weil das wird ein richtig geiler Abend mit ganz viel Input. Also ich bedanke mich auf jeden Fall, Peter, für dieses super Interview und für die Einblicke in dein Produkt.
Vielen Dank. Sehr gerne. Ich bedanke mich auch. Schön, bei euch jetzt dann zu dürfen. Oder eigentlich bist du ja bei uns, Markus.
Genau, das hat mich auch total gefreut, euch mal wieder besuchen zu dürfen hier in Ingolstadt. Ingolstadt verbindet mich recht viel mit. Und das macht echt Spaß, immer auch zu sehen, wie ihr euch weiterentwickelt. Also genau so weitermachen. Mensch. Euch da draußen möchte ich auch danken, dass ihr jetzt wieder mit dabei wart. Heute haben wir uns mit dem Thema Smart Murals auseinandergesetzt, mit der Firma Murals und dem CEO Peter Stahr. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiter gewogen bleibt, vielleicht ein Abo dalasst auf der Website trendforum-retail.de. Haben wir auch jeden Podcast nochmal als Video hinterlegt. Das siehst du, wenn du das Video gerade schaust. Und da sage ich nur eins, ab in den Alltag, begeistert die Kunden und weiter geht's und ja, wie so oft sage ich, heiter weiter. Bis dahin.